Hallo.
Hallo.
Was darf ich dir bringen?
Für mich gerne einen Macchiato.
To go?
Nein, to listen.
Ja dann, Radio Macchiato jeden Montag von 7 bis 10 auf Radio Lora 97,5 MHz.
Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Ihr hört Radio Macchiato auf 97,5 MHz. Heute bringen wir zuerst Emanzeton, feministischer Podcast, und es geht um häusliche Gewalt. Im Gespräch mit Anna Tanner redet Nadia über die Auswirkungen von häuslicher Gewalt, ihre mediale Darstellung und darum, weshalb das Patriarchat endlich abgeschafft werden muss.
Emanzenton, der feministische Podcast von der Defam Schweiz.
Herzlich willkommen bei der ersten Episode von Emanzenton, dem feministischen Podcast von der Defam Schweiz. Mein Name ist Nadia Brücker. Ich habe mich mit Anna Tanner getroffen und nicht nur darüber geredet, wie und wann wir jetzt endlich das Patriarchat abschaffen, sondern auch, wie häusliche Gewalt aussieht, welche Auswirkungen sie hat, wie sie medial dargestellt wird und dass man sich das Frauenhaus eigentlich wie eine große Wege vorstellen kann. Aber hört doch selbst, Anna stellt sich gerade kurz vor.
Mein Name ist Anna Tanner, ich arbeite seit gut 3 Jahren im Frauenhaus. Ich bin Sozialarbeiterin und habe mich noch weitergebildet als Opferhilfeberaterin. Also das Frauenhaus ist wie eine große Wege, wo alle Frauen miteinander zusammen wohnen, zusammen essen. Die Platzverhältnisse sind eher beschränkt, also pro Frau gibt es einfach ein Zimmer und die sind nicht groß. Oder? Die sind, zum Teil wohnen sie mit ihren Kindern dort drin und dann sind es vielleicht ein bisschen größere Zimmer. Aber sonst ist es nicht so, dass sie alle ihre Wohnung hätten oder sowas. Die gemeinsamen Teile sind manchmal, da braucht es auch zum Teil Unterstützung von uns, wenn es Konflikte gibt untereinander, weil sie sind wirklich auf engem Raum zusammen, am Mittag kochen sie zusammen. Und dort gibt es auch sehr unterschiedliche Vorstellungen von Sauberkeit oder von Hygiene oder von Kindererziehung oder von was man isst, was man nicht isst, was man einkauft, was man nicht einkauft. Und dort haben wir einen ganz großen auch pädagogischen, also sozialpädagogischen Auftrag, dort zu schauen, dass eigentlich das Zusammenleben läuft. Aber die Hauptaufgabe ist schon die Beratung. Also wenn eine Frau zu uns kommt, ist das oftmals so die erste Station, wo sie alles loswerden kann.
Ja.
Wo sie wirklich die Geschichte erzählt. Und wir haben zum Glück auch die Möglichkeit, mit Übersetzerinnen zu arbeiten. Das heißt, wenn eine Frau zum Beispiel nicht eine deutsche Muttersprache hat, dann kann sie in ihrer Muttersprache uns erzählen, was passiert ist. Und das wird übersetzt. Und oftmals ist das das erste Mal, dass das überhaupt stattfindet. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Oftmals wird auch viel geweint und die Emotionen, die eine Frau überrollt und alles. Und das ist dann auch ein ganz wichtiger Moment für uns, das aufzufassen.
Ja. Also.
Wir schauen, dass wir wirklich jede Woche auch eine Beratung machen können mit einer Frau, wo wir Aktuelles besprechen, aber auch sehen, wie geht es weiter, wie hat sich die Frau entschieden, oder auch verschiedene Optionen zu bearbeiten, zu sagen, okay, es gibt diese oder diese oder diese Option, welche wäre die sinnvollste und welche hat überhaupt Chancen, irgendwie diesen Weg zu gehen. Dann unterstützen wir eigentlich, wenn sie Strafanzeige machen will oder wenn sie ein Eheschutzgesuch einreichen will. Und dann machen wir meistens auch den Kontakt mit den Anwältinnen.
Ja.
Dann suchen wir manchmal Psychologinnen, wenn wirklich eine Traumatisierung vorhanden ist oder viele Verletzungen, die ein bisschen noch tiefer behandelt werden müssen, weil wir machen keine Therapie. Zum Teil begleiten wir wirklich alles mit, oder von der Wohnungssuche bis zu der Wohnungseinrichtung, schauen noch, bis wirklich auch die letzte Lampe eingeschraubt ist, oder? Und dort ist man sehr nah mit den Frauen, aber es ist auch wichtig, dass wir immer auch eine professionelle Distanz irgendwie beibehalten. Und ich denke, so, das kommt auch sehr auf die Beraterin drauf an. Das gelingt manchen besser und manchen weniger gut. Mhm. Aber ich denke, dass das auch immer wieder halt sehr individuell ist. Es gibt auch Frauen, die haben gerne wirklich so ihre Ruhe, aber dann gibt es auch die, die sehr froh sind, wenn sie wirklich ganz eine enge Begleitung haben. Das ist auch das Schöne. Und was auch immer sehr schön ist, ist so diese Frauensolidarität untereinander. Mhm. Also, dass sie manchmal wirklich so auch sagen, okay, hey, du hast heute Stress, ich schaue dir zu den Kindern, oder hey, ich kann im Fall gut noch selber fertig kochen oder so, wenn du irgendwie deine Kinder holen gehen musst oder so. Also, das ist sehr, sehr schön so mitzubekommen. Obwohl es auch viele Konflikte manchmal geben kann, ist auf der anderen Seite aber so die Unterstützung, die gegenseitige, extrem vorhanden. Mhm.
Und das heißt, Sie können eigentlich so gut es geht einen normalen Alltag führen? Also eben, Sie gehen dann raus und holen die Kinder oder so und das passiert nie. Also sind Sie dann geschützt? Geht da jemand mit oder tun Sie das alleine?
Das kommt sehr auf die Gefährdung drauf an. Mhm. Wir machen eigentlich immer am Anfang gerade so eine Analyse, wo wir schauen, ja, sucht der Mann sie, wo befindet sich der Mann, wo hat er soziale Kontakte, welche Wege sollte sie nicht gehen. Mhm. Danach schauen wir schon gut, gibt es Orte, die sie meiden sollte oder die die Kinder meiden sollten im Moment, müssen die Kinder vielleicht an einem anderen Ort eingeschult werden. Ja. Und dann ist das eigentlich immer individuell so, wie wir das angehen. Es gibt manchmal auch Situationen, wo die Frau die ersten 2 Wochen einfach drin bleibt oder und möglichst nicht hinausgeht, mhm. weil sie sich davor fürchtet. Mhm. Und das ist dann immer in Absprache mit uns, wie wir erst am besten vorgehen.
Ja. Mhm. Okay. Ist es so, dass ihr viele Frauen abweisen müsst, die gerne ins Frauenhaus kommen würden?
In Bern haben wir 7 Plätze plus ein Notzimmer.
Ja.
Das ist einfach in Bern, aber dann gibt es ja noch ein Frauenhaus in Thun und in Biel.
Ja, mm-hmm.
Und im Kanton Bern sind es dann schon mehr. Aber es reicht nicht wirklich. Also wir haben immer wieder Situationen, wo wir beispielsweise außerkantonal anfragen müssen, habt ihr Platz? Mm-hmm. Und das kommt dann viel teurer. Manchmal macht das auch Sinn wegen der Gefährdung, wenn sie außerkantonal hingehen können. Ja. Aber vielfach ist es eigentlich auch ein großer Aufwand, dann noch den Kanton zu wechseln.
Mhm. Würdest du sagen, es gibt im Frauenhaus Frauen, die man eigentlich auch als Emanzen bezeichnen könnte, weil sie eben irgendwie die Ordnung stören?
Also ich denke schon, nur die Arbeit an sich ist eine sehr emanzipatorische Arbeit. Mhm. Und es ist wirklich, wir sind eigentlich eine Institution, die Frauen ermöglicht, wegzugehen von zu Hause und diese Strukturen aufzureißen, oder wenn wirklich Gewalt vorhanden ist, oder dass eine Familienstruktur auch anders formatiert werden kann, sage ich jetzt mal, dass eine Frau die Möglichkeit hat, wegzugehen. Und wir als Beraterin unterstützen das als Institution, wenn sich eine Frau aus diesen Strukturen löst. Und auch Kinder wegkommen. Und das ist ein ganz klarer Bruch mit dem traditionellen Bild, das man hat von Familie und Partnerschaft. Und von dem her würde ich das ganz fest so unterstreichen, dass wir eine solche Wirkung haben. Ja, auf jeden Fall. Also sei es die Frau, die geht, so aus ihrem persönlichen Akt, ihren Weg zu gehen und das so zu wählen, das ist nicht ein einfacher Weg. Aber es sind trotzdem immer wieder viele, die diesen Weg wagen. Und das braucht ganz viel Mut und Kraft und eben auch eine geeignete Unterstützung.
Also physische Gewalt ist ja eigentlich der Gipfel oder so, dass dann die Eskalation dieser Pyramide, aber das beginnt ja alles schon beim abwertenden Sprechen über Frauen zum Beispiel oder auf der Straße, wenn man jemandem nachpfeift oder so. Das sind ja alles auch schon
klar. Grenzüberschreitungen.
Genau, Grenzüberschreitungen.
Oder auch schon nur bei der Kommunikation. Also alles, was eigentlich schon, also ich nehme mich da nicht draus, zum Beispiel eine Drohung. Wenn das und das nicht passiert, mache ich das und das. Das ist so häufig, oder? Aber es ist eigentlich schon eine gewaltvolle Kommunikation, was nicht gesund ist. Und ich denke, wenn da noch eine Struktur von ungleichen Machtverhältnissen in eine Beziehung reinkommt und das dann eine Dynamik annimmt, wo es dann strukturell wird, dass immer wieder so gesprochen wird und in welchen Situationen wird so gesprochen, mit solchen Drohungen, oder? Und was wird dann angedroht? Vielleicht wird dann auch die Androhung immer wie stärker, oder? Zuerst ist das vielleicht irgendwie, ja, dann mache ich das und das nicht mit mir und dann mit dir, oder? Dann wird es vielleicht stärker und ja, nein, ich mache jetzt das und das nicht mehr, oder ich tue dir jetzt das und das an, oder ich nehme dir das Nadel weg, oder weiß auch nicht was, oder?
Ja.
Ich denke...
Oder ich verlasse dich halt.
Ja, ich verlasse dich, ja. Ja, irgendwie, also... Das kann dann auch eine Dynamik aufnehmen, die dann stärker wird, wenn man nichts dagegen unternimmt, die ganze Kommunikation vielleicht in einer Beziehung anzuschauen.
Ja. Anna, was denkst du, weshalb ist häusliche Gewalt in unserer Öffentlichkeit so wenig präsent?
Ich denke, das liegt auch daran, weil es ein sehr heikles Thema ist. Es passiert wirklich in den vier Wänden, oder?
Ja.
Und es passiert an sehr vielen Orten. Bei Leuten, wo man sich das vielleicht nicht gedacht hat oder niemals drauf kommen würde, dass das passiert und dass das halt auch schwierig ist anzusprechen, oder? Weil es so etwas Intimes und Persönliches ist, weil es eigentlich in der Familie passiert, aber aufgrund eigentlich einer Struktur, die ja nicht, also schon von der Familie herkommt, aber das kommt ja auch von anderswo, oder? Das ist ja nicht nur die Familie, sondern das ganze System, die Gesellschaft, wo dahinter steckt, also das ganze ja, Patriarchat, unser patriarchales System, das sehr begünstigt diese Strukturen und diese Gewalt. Und ich denke, da sind sehr viele Faktoren dahinter. Also schon nur, wer sind Entscheidungsträger in den meisten Fällen? Also bis jetzt waren das... Klar, es gibt Bestrebungen, wo jetzt immer wie mehr Frauen an diese Posten kommen, was ich sehr gut finde, aber es sind von mehrheitlich wirklich einfach noch Männer. Wie auch, ja, und da denke ich, es ist schwierig, das anzusprechen, weil es erstens eben sehr privat ist, im eigenen Haus passiert und zweitens halt eine Machtposition von einer Gruppe, sage ich jetzt mal diese Gruppe Männer, auch ein bisschen dann zur Tätergruppe gehören würde und vielleicht auch die Angst, dort stigmatisiert zu werden und in einen Topf geworfen zu werden. Und vielleicht auch sich selber zugestehen müssen, oh, wann gehe ich eigentlich zu weit? Also es ist dann auch eine Konfrontation mit sich selber und seinem eigenen Verhalten.
Auch so die mediale Darstellung sieht von häuslicher Gewalt. Also ich rege mich jedes Mal auf, wenn ich einen Zeitungsartikel sehe und dann gibt es diese ganz grässlichen Bilder. Wie würde man das dann besser anders darstellen, auch in den Medien, die ja oft auch keine reflektierte Sprachverwendung haben zum Beispiel und dann vom Beziehungsdrama oder Delikt sprechen, wenn eine Frau ermordet wurde.
Genau.
Wie siehst du das?
Ich denke, es ist schwierig, ein Phänomen, ein Bild zu geben, was so fest situationsabhängig ist. Bei jedem Paar ist die Situation wieder anders. Bei jeder Frau, bei jedem Mann sieht Gewalt auch wieder anders aus. Ich denke, wie kann man darstellen, was ist die strukturelle Gewalt? Oder wie würde man das in einem Bild darstellen? Das finde ich schwierig.
Genau, ja.
Also welches Bild würde man da geben überhaupt? Oder,
ja.
Und wenn wir jetzt ein gleichberechtigter Konflikt aufzeigen würden in diesen Medienerstattungen, dann wäre das ja auch ein bisschen wieder verfälscht, oder? Wenn wir ganz klar oftmals eine schwächere Position herausgeht aus dem Ganzen. Von dem her finde ich, das ist sowieso schwierig, vielleicht müsste man das einfach mit den Bildern weglassen, ich weiß nicht.
Vielleicht, ich habe eben teilweise das Gefühl, es gibt auch noch so eine gewisse Faszination dafür, man möchte es irgendwie noch illustrieren. Also dass teilweise Gewalt an Frauen auch wieder zum Konsumgut werden kann und man dann so irgendwie sich
so voyeuristisch vorstellen möchte, wie schaut das dann aus oder so. Und dann bringt man eben diese Bilder. Das kann ja dann auch eine sehr seltsame Dynamik annehmen.
Ja, sehr.
Und würdest du sagen, es gäbe eine Maßnahme, die man jetzt ergreifen könnte, zum Beispiel in der Politik, die sehr schnell die Situation von gewaltbetroffenen Frauen verbessern würde?
Ich denke, das sind verschiedene Maßnahmen zusammen. Ich denke, gerade einfach so eine. Gut, Patriarchat abschaffen, ja. Das ist politisch schwierig durchzusetzen. Das ist eher ein Prozess. Aber sonst würde ich sagen, was es brauchen würde, ist mehr Ressourcen. Also Ressourcen nach Frauen nach einem Frauenhausaufenthalt.
Ja.
Dass die Frauen in zum Beispiel teilbetreute Wohnformen gehen können, wo sie nicht ganz auf sich alleine gestellt sind, sondern immer noch einen kleinen Anknüpfungspunkt oder so haben, weil das ist oft ein wahnsinniger Prozess, also bis dann wirklich eine Nachfolgelösung, eine geeignete gefunden worden ist. Und wenn natürlich das schneller gemacht wird, dann gibt es bei uns wieder Platz für neue Frauen, die kommen können.
Ja. Und weniger die Möglichkeit, dass sie zurückgehen potenziell zu ihrem gewalttätigen Partner.
Genau, das ist sicher auch ein Punkt. Mhm. Weil vielfach ist es dann so, oder die Angst von der Herausforderung, ui, was kommt alles auf mich zu, dann bin ich alleine mit den Kindern und dann kenne ich mich vielleicht nicht so gut aus und muss vielleicht noch Arbeit suchen, weil ich am Anfang irgendwie immer daheim zu Hause war. Und dann kommen so all diese Fragen wieder hoch.
Ja.
Und wo es vielleicht dann im ersten Moment einfacher scheint, wieder nach Hause ins Vertraute zu gehen, als eine neue, wirkliche Herausforderung anzunehmen. Oder auch eigentlich all die Punkte, die die Istanbul-Konvention im Moment fordert. Oder mehr Plätze, mehr Ressourcen, mehr Präventionsangebote oder eine 24-Stunden-Hotline.
Gibt es immer noch nicht,
genau. Oder was ich auch super finden würde, wäre, wenn man bei den Jugendlichen anfangen würde. Es gibt so ein Projekt, das einmal aufgegleist wurde, wo schon ganz früh in den Schulen, so in Projektwochen, über erste Beziehungen gesprochen wird.
Ja.
Genau, dort geht es vor allem auch darum, so zu lernen, wie sprechen wir darüber, wie gehen wir miteinander um, was sind die Bedürfnisse, was sind meine Bedürfnisse, was sind die Bedürfnisse des anderen.
Was ist Konsens?
Genau, wann wird eine Grenze überschritten, wann ist es nicht mehr okay, was kann ich machen, wenn ich merke, oh, ich bin eifersüchtig und ich bin wütend. Solche Sachen. Und ich denke, das ist wirklich extrem wichtig, das schon im frühen, in den ersten Beziehungen zu lernen.
Vor allem, wenn man jetzt an den eigenen Sexualkundeunterricht zurückdenkt.
Ja.
Wie absurd das ist, dass das nie ein Thema war, zum Beispiel nicht einmal.
Ja.
Oder auch so die weibliche Lust oder so sowieso gestrichen. Ja. Also, dass man dort so viel tun könnte, eigentlich schon zu Beginn, dass gar nicht das getan wird. Von Audre Lorde diese schöne Aussage, dass sie als Frau nicht frei sei, solange auch nur eine andere Frau unfrei sei. Und auch wenn die Fesseln ganz andere sein mögen. Anna, würdest du sagen, das beeinflusst deine eigene Arbeit?
Ja, das denke ich schon. Also, es gibt auch andere Bereiche, wo es irgendwie Minderheiten gibt oder Ungerechtigkeiten und dort im Allgemeinen versuche ich mich auch im privaten oder in meinem politischen Engagement dafür einzusetzen, dass die Ungleichheiten möglichst ausgeglichen werden, dass es möglichst eine gerechte Verteilung gibt.
Mhm.
Nicht nur jetzt Thema Mann-Frau, es gibt auch andere Ungerechtigkeiten von Arm-Reich oder Migrationshintergrund, Nicht-Migrationshintergrund, Asylfragen und so. Für mich geht das ein bisschen alles in diese Richtung und ich denke, solange dass es Ungleichheit und Ungerechtigkeit auf dieser Welt gibt, bin ich bereit, dort dagegen anzukämpfen. Und natürlich, ich bin Frau, ich identifiziere mich mit Frau, obwohl, ja, eigentlich man kritisch mit diesen Definitionen und diesen Schubladisierungen umgehen kann, aber ich erlebe eigentlich durch das, was ich erfahre in meinem Arbeitsalltag, was es heißt, wenn keine Gleichberechtigung vorhanden ist, wenn ein Ungleichgewicht da ist, wenn ungesunde Strukturen eben vor allem eine Minderheit eigentlich extrem verletzen und einschränken können. Mhm. Und das gibt halt auch immer wieder extrem Motivation, sich dagegen einzusetzen. Ja. Obwohl, dass wir jetzt vor allem in der Arbeit im Einzelfall aktiv sind, oder? Das ist oft dann so, hinterlässt manchmal auch ein bisschen ein schales Gefühl, obwohl, dass es sehr schön ist, so diesen Weg mit diesen Frauen zu gehen und sie zu unterstützen und dort immer weiterzugehen und auch die einzelnen Schicksale zu sehen. Mhm. Aber wenn man dann sieht, hey, das sind so kleine Schritte und was ist eigentlich so noch alles zu machen gäbe, was es zu tun geben würde, auch strukturell, dann frage ich mich manchmal schon, was könnte man strukturell machen, für dass diese Einzelfälle gar nicht gehen, dass die gar nicht zu uns kommen müssten, oder? Das ist ja auch ein Ansatz gerade von der sozialen Arbeit. Was könnte man tun, um sich selber eigentlich überflüssig zu machen?
Ja. Mal spenden. Könnte man an Frauenhäuser?
Genau, zum Beispiel.
Aber es ist meistens dann so, dass Frauen wieder Frauenhäuser spenden und viel weniger Männer. Kannst du dir das irgendwie erklären?
Wahrscheinlich hat das so mit dem Punkt zu tun, oder, den wir vorhin besprochen haben. Oder? Wenn man sich irgendwie mit Frauen identifizieren kann und vor allem auch, weil wahrscheinlich fast jede Frau schon einmal eine Grenzüberschreitung erfahren hat, sind sie sich genau bewusst, was das bedeuten kann, wenn man eben davon betroffen ist oder wenn man stark davon betroffen ist. Und eigentlich finde ich das etwas Schönes, dass Frauen diese Solidarität haben, was nicht heißt, dass ich nicht gut finden würde, wenn auch Männer spenden würden, ganz klar.
Ja.
Aber es war, glaube ich, auch schon jeher so, dass halt auch, ich will nicht sagen, das sind typische Frauenmerkmale, aber doch trotzdem, weil die Frauen wurden ja trotzdem auf das so, sage ich mal, hinsozialisiert, dass sie eher diese sind, die ein bisschen Charity machen und die wohltätig sind. Das in unserer Gesellschaft ist das schon ganz lange so verankert. Auch wenn man ehrenamtliches Engagement anschaut, dort sind auch vor allem Frauen aktiv. Das ist die ganze Care-Arbeitsfrage, also Kinderbetreuung oder auch ältere Leute betreuen. Aber eben auch, sage ich jetzt mal, Vereine oder so, die sich irgendwie karitativ oder sozial um irgendwelche Ungerechtigkeiten oder wo sie eben das Gefühl haben, dort will ich mich einsetzen, auch einsetzen.
Ja, aber es müsste eben eigentlich sein, dass Männer auch ihre eigene Rolle anerkennen und eben auch mitarbeiten und das nicht so...
Genau, ich denke, wir können da nichts anderes als das ermuntern und ansprechen, aber schlussendlich müssen das dann die Männer selber entscheiden, also nicht entscheiden, ja gut, wohl.
Es gibt keine Entscheidungsfreiheit an diesem Punkt.
Was ich wichtig finde, ist wahrscheinlich schon, ich finde es super, wenn immer wieder über diese Thematik gesprochen wird und dass man Sachen anspricht, wo immer das auch ist, auch wenn es nur kleine Sachen sind, dass wir informieren, dass wir, auch wenn wir etwas beobachten oder so, dass wir dort dranbleiben und einfach die Augen nicht verschließen. Ich denke, das ist ganz wichtig für alle von uns und für jeden Bereich.
Ja.
Dass wir die Ohren und Augen nicht verschließen und uns getrauen, auch den Mund aufzumachen.
Ja. Vielen Dank für das Gespräch, Anna.
Danke auch.
Das war die heutige Episode von Emanzenton, vom feministischen Podcast von Terrefam Schweiz. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr könnt gerne Rückmeldungen geben. Wir hören uns bald wieder. Ich wünsche euch schöne und gute Tage.
Dazu bringt Radia ein Interview mit Talita Widmer über was für Schritte machen können Flint-Personen, das häusliche Gewalt erleben.
No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo. Fuego. Si se fue de casa ni una menos, si se puso minifalda ni una menos, si se pintó los labios ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, si baila reggaetón ni una menos, si te dejó por otro ni una menos, si vuelve tarde a casa ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Vamos, mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Si se fue de casa ni una menos. Si se puso minifalda ni una menos. Si se pintó los labios ni una menos. Menos, ni una 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 menos, cabrón, ni una menos.
Wir wollen jetzt mit einer Gastin über diese Gewalt, das in vier Wänden, diese häusliche Gewalt, das im Alltag auch viele Frauen und Flint-Personen erleben und in diese Corona-Zeiten, diese Einsperrung, diese Quarantäne noch zugenommen hat. Das wirst du, Sienna, erzählen, wer da ist und was sie zu sagen hat.
Ja, wir haben jetzt hier Talita Widmer. Talita Salom Widmer, sie ist Fachpsychologin und arbeitet seit über 30 Jahren mit häuslicher Gewalt. Und sie ist Beraterin von der Frauenberatung Sexuelle Gewalt in Zürich. Und wir werden jetzt hören, wie war es in der letzten Zeit wegen der Pandemie? Was hat sich geändert und wie können Frauen und FTIQ-Personen reagieren, wenn plötzlich da etwas Gewaltpotenzial vorhanden ist? Vorher, während und danach. Oitalita, tudo bem?
Guten Abend, die Einladung. Es ist schön, wieder hier in Lora zu sein.
Talita, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen und du sagst eigentlich, im Moment sind die Zahlen nicht viel anders als vorher. Aber kannst du uns etwas erzählen im Allgemeinen? Wie sieht es die Situation von der häuslichen Gewalt in der Schweiz? Ist das verbreitet? Wie sieht es aus mit den Zahlen in normaler Weise, so in einem normalen Zustand?
Also häusliche Gewalt gibt es seit immer in der Schweiz und überall auf der Welt, leider. Und man hat eben erwartet, dass jetzt während der Corona-Krise das zunehmen würde, weil in verschiedenen Ländern war das der Fall. Hier in der Schweiz, was wir bemerkt haben, ist, dass die Zahlen von häuslicher Gewalt während die ersten Wochen nicht zugenommen sind etwa gleich geblieben. Wir haben viele Vermutungen, weswegen so der Fall ist. Wir glauben nicht, dass häusliche Gewalt weniger passiert ist oder gar nichts passiert. Wir glauben eher, dass